Stehe wohl. Sitzen tut dir wohl, glaube ich. Und wohl zu stehen ist das Thema von heute, Teil 2. Wir haben vor ein paar Wochen hiermit angefangen und ich möchte gerne, bevor wir weitergehen, nochmal eine Zusammenfassung machen von dem, was wir bereits hier gesagt haben, sodass der Anschluss leicht ist. Und wiederholen heißt ja, es wiederholen. Und wir holen uns heute noch mal ein paar Sachen wieder, die vielleicht im Laufe der Zeit ein bisschen verblasst sind. Wir haben uns unterhalten über die drei großen Gs, über Glauben, über Gebet und über das Geben. Über Glauben und Gebet wird relativ viel gesprochen, auch in christlichen Kreisen. Das ist ja auch irgendwo Sinn der Sache. Über das Geben gibt es da sehr unterschiedliche Anschauungen. Und mir ist es wichtig, dass wir anhand des Wortes Gottes der Bibel herausfinden, was meint denn Gott übers Geben? Wie sieht er denn unseren Umgang mit Geld oder auch mit anderen Dingen, die wir geben? Es gibt Hindernisse und zwar mindestens drei. Ich glaube, dass sich so nahezu alles unter diese drei Kategorien einordnen lässt. Hindernis Nummer eins ist, ich habe mangelnde Erkenntnis. Mangelnde Erkenntnis heißt, ich kenne das Wort Gottes vielleicht noch nicht richtig, ich habe wenig Zeit drin verbracht, bin vielleicht noch nicht so lange überhaupt Christ. Dann kann es sein, dass ich einfach aus dem Grund mit Geben ganz vorsichtig bin, weil wir lernen ja sehr früh, pass gut auf, wo dein Geld hingeht. Pass auf, was damit passiert und all das. Wir sind sehr vorsichtig. Deutschland ist ein sehr vorsichtiges Spenderland, weltweit gesehen. Aber wenn sie von was überzeugt sind, auch durchaus sehr großzügig. So, mangelnde Erkenntnis kann verhindern, dass ich das tue, was eigentlich gut wäre, nicht nur für mich selbst, sondern auch für das Reich Gottes. Ein anderer Grund ist Unglauben. Wenn ich vielleicht sogar viel weiß, aber wenig glaube davon. Vielleicht ist für dich oder für sie die Bibel auch nur ein gutes Buch, was über ein paar gute Leute erzählt. Wenn ich natürlich keinen Glauben darin habe, dass das Wort Gottes tatsächlich inspiriert ist und für mich Gültigkeit hat bis heute, und dass die Wahrheiten und Weisheiten hierin mein Leben massiv segnen sollen, dann werde ich das nicht unbedingt tun, nur weil ich es in der Bibel an vielen Stellen finde. Der dritte Weg, nicht zu geben, und das dritte Hindernis, ist Ungehorsam. Ich weiß, es wäre richtig. Ich weiß, Gottes Wort ist tatsächlich Gottes Wort. Aber ich will nicht. Ich will was anderes mit dem Geld tun. Ich habe andere Ideen. Ich bin geizig. Ich habe Haltungsprobleme vielleicht. Bin nicht großzügig, im Gegenteil. All das kann sich durch Ungehorsam spiegeln und das ist natürlich ein Grund, den wir hier nicht wirklich beeinflussen können und wollen, weil jeder hat seine Entscheidungen zu treffen, in jedem Bereich unseres Lebens, jeder ist verantwortlich für sein eigenes Leben, stimmt's? Aber wenn es um mangelnde Erkenntnis geht oder um Unglauben, das sind zwei Bereiche, wo wir hier etwas bewegen können und auch wollen, weil indem ich die Wahrheit klarer sehen kann, nämlich sie wirklich begründet finde, auch im Wort Gottes, dann kann ich vielleicht über den Schatten springen, wo ich bisher nicht rübergegangen bin. Und kann Dinge erleben, die ich bisher nicht mal ansatzweise erleben konnte. So geht es hierbei auch um Balance. Denn geistlich wohl zu stehen, nichts anderes bedeutet Wohlstand. Ich stehe wohl, ich stehe ausbalanciert. Und das ist natürlich eine ganz knappe Situation, die wir da auf dem Bild sehen. Wenn ich nicht im Balance mit Gottes Wort und meinem Leben stehe, dann werde ich immer eine Schlagseite haben. Entweder ich bin fanatisch nur in die eine Richtung und vergesse dann völlig die Ausgewogenheit in meinem Leben herzustellen, oder ich bin ungehorsam in der anderen und mache nur mein Ding und vergesse Gott und alles. Das ist in jedem Fall beides nicht sehr gesund. Vorurteile haben wir angesprochen gegen Wohlstand. Und mei, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die dazu nennen werden. Zum einen das Nichtwissen, dass Wohlstand erstmal nur bedeutet, mehr zu haben, als ich brauche. Vorgestern hatte ich ein Gespräch mit einem Freund und der hat gerade angefangen zu laufen, so ja täglich zu joggen, 6-mal die Woche und war ganz begeistert. Und irgendwie hörte ich dann in mir so eine Stimme, du hast noch ganz neue Laufklamotten, und zwar eine ganze Menge, oben am Speicher in der Kiste X und Y. Geh, hol die, schenk sie. Okay, kein Problem, bin ich hochgegangen, Laufklamotten geholt, hab's ihm geschenkt. Er war total baff und ein paar Blacks, war so eine ganze, 2 Tüten voll Zeugs dann nachher. Aber ich konnte das nur tun, weil ich Wohlstand hatte in Laufbegleitung. Ich hatte mehr, als ich brauchte. die würde ich irgendwann mal angezogen haben, vielleicht auch nie. So, der Wohlstand war da, das ist Überfluss. Manchmal denkt, ah, Wohlstand ist so ein schwer definierbarer Begriff. Wenn ich 1 Million habe, dann habe ich wahrscheinlich dann Wohlstand. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hast du dann einen ganz anderen Lebensstil, der viel teurer ist und die Million ist dann wie heute vielleicht 10.000 Euro. Aber Wohlstand heißt, du hast einfach mehr, als du brauchst. Und du mehr hast, als du brauchst, ist es leichter, von was wegzugeben, stimmt's? Es sei denn, du bist geizig. Und ich habe herausgefunden, geizig fängt nicht beim Milliardär an, sondern beim ersten Euro. Am ersten Euro. Ich kann 1 Euro in den Säckel haben und da geht's Opfer rum und ich weiß, ich sollte eigentlich, aber ich will nicht. Das ist mein Geld, das muss ich aufheben, muss ich bessere, schlechte Zeiten aufheben. Und also Wohlstand, das haben wir gesagt. Wir haben uns über El Shaddai unterhalten, einer der Namen, die das Alte Testament uns für Gott nennt. El Shaddai bedeutet der Gott, der mehr als genug ist. Wenn also da ein Gott ist, der mehr als genug ist, könnte es ja sein, dass seine Kinder, so nennt er nämlich Christen, auch nach dieser Art gestrickt sein sollten. Die Kinder Gottes, die also auch mehr als genug haben. Amen. Gott gibt aus seinem Überfluss und er möchte, dass wir das ebenso tun. So ist es nun mal in Familien. Eine gewisse Familienähnlichkeit wird einfach vorausgesetzt und erwartet. Ja, doch jemand. Wenn Gott sagt im Wort Gottes, Geliebter, ich wünsche dir, dass es dir in allem wohler geht, wie es deiner Seele wohler geht, oder wie wir heute Morgen gelesen haben im Psalm 145, er erfüllt uns unsere Wünsche gerne. Hey, haben wir da vielleicht ein anderes Gottesbild irgendwo in unserer Kindheit mitbekommen? Von einem ganz anderen Gott, der gar nicht damit so richtig übereinzubringen ist, dass Gott gut ist, dass Gott großzügig ist, dass Gott möchte, dass es dir richtig gut geht, dass du sogar mehr hast, als du brauchst? Aha. Da haben wir letztes Mal viel drüber gesprochen, dass unser Gottesbild möglicherweise völlig pervertiert wurde, und zwar durchaus von religiösen Einrichtungen. Ich überspringe jetzt ein bisschen was. Wir haben uns über eine Prüfung unterhalten, der wir alle ausgesetzt werden, bevor wir Wohlstand bekommen. Gott sagt, wer im Geringsten treu ist, der wird im Vielen treu sein. Wer im Geringsten schon ungerecht ist, der ist es auch in Vielem. Und das ist die wichtigste Prüfung, der jeder Christ unterzogen wird, bevor er die nächste Stufe geht. Wenn du kleinlich bist mit dem, was du hast, wenn du das verbuddelst und nicht zum Einsatz bringst, dann verlass dich drauf, Gott wird dir nicht mehr geben. Weil du bist nicht würdig, mehr zu handhaben. Wenn du ein Firmenbesitzer bist und hast Filialleiter, dann schaust du auch, wie treu gehen die mit dem um, was du ihnen zur Verfügung stellst. Setzen die alles ein, machen die was draus oder meckern die immer nur, dass du das nicht hast und das nicht hast und das noch nicht hast und das noch nicht hast. Und wir sind manchmal so als Christen. Wir haben schon eine Menge. Wenn du in Ghana gewesen bist oder in einem anderen Land der dritten Welt, dann weißt du genau, wovon ich rede, wie reich jeder von uns ist. Selbst der Hartz-IV-Empfänger ist ein Multimillionär aus ghanaischer Sicht. Aber wenn ich mit dem, was ich habe, nicht treu bin, dann sagt Gott, vergiss mehr. So, die Prüfung müssen wir bestehen. Wir haben uns Lebensentwicklungen angeschaut. Ich habe da mal ein Beispiel von mir genommen, die immer langfristig angesehen wird von Gott. Gott hat mir das mal so gesagt, du bist eine Langfristanlage für mich. Es geht nicht darum, in kurzer Zeit viel Erfolg zu schreiben. Es geht darum, auf ein Leben hin fruchtbar zu sein. Und auf ein Leben gesehen, ja, hier habe ich mal 20 Jahre gezeigt, ist eine Linie, die doch nach oben zeigt. So wie die Bibel uns das ja auch sagt. Wir sollen immer nur aufwärts steigen und nie herabsinken. Nehme ich aber eine Lupe und schaue mal in diese Linie rein, dann sehe ich durchaus auch mal schwierigere Zeiten. Dann geht die Kurve unter der Lupe auch mal nach unten. Aber langfristig gesehen, in 10 Jahresschritten ist diese Kurve in der richtigen Richtung. Und das zu verstehen, auch finanziell, entspannt doch sehr. Wir haben gesagt, die richtige Entscheidung ist es, die zählt. Oft sind wir nur eine Entscheidung entfernt von unserem Durchbruch. Es geht um Geldliebe, um Liebe zu Mammon in diesen Schriftstellen hier. Und die zeigen uns auch, dass es nicht das Geld ist, was für Gott ein Problem darstellt und auch nie dargestellt hat. Es ist die Liebe zum Geld. Und ich sagte eben, das kann ich zu wenig oder zu viel haben. Es wird immer dasselbe bewirken. Ich schließe mich aus von Gottes Segenstrom, den er doch so gerne für mich geben will. Aber wenn er merkt, ich hänge am Geld oder ich liebe irgendwas. Wir sind nie berufen worden, etwas zu lieben. Nie. Wir sind berufen, jemanden zu lieben. Ich liebe mein Auto. Ich liebe mein Auto nicht. Aufgehört, das zu lieben. Ich mag's, ist gut, aber ich liebe nicht mein Auto. Lieben heißt, dran zu hängen. Ich freue mich über mein Auto. Aber ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe euch. Ich liebe meinen Gott. Das liebe ich. Aber nicht Dinge. Ich liebe meinen Computer. Ich liebe mein Handy. Ich liebe mein Hobby, meinen Sport, mein Bla. Liebe diese Dinge nicht. Gewöhne dir diese Sprache erst gar nicht an. Du darfst sie mögen. Die sind dir gegeben zum Genuss, aber nicht zum Lieben. Ja? Einer hat es verstanden. Zwei. Danke. Ja, es ist wichtig, dass wir das wirklich verstehen, weil Lieben ist etwas wirklich Besonderes. Es hat was mit Entscheidung zu tun und mit Abhängigkeit und mit Verbindung. Und ich möchte nicht mit irgendeinem technischen Teil verbunden sein in dieser Weise. Über Wireless LAN okay, aber nicht so herzensmäßig, oh, mein Ding ist kaputt und jetzt bin ich traurig und mein Leben macht keinen Sinn mehr, mein Handy ist weg. Sind wir ja nicht, so sind wir ja nicht. Wir haben uns wohlhabende Christen im Neuen Testament angeschaut und damit eigentlich, das heißt eigentlich, wir haben damit entkräftet, dass Gott etwas gegen Geld hat. Zachäus haben wir uns angeschaut. Den, der auf dem Baum hing und von Jesus dann, wo Jesus sich dann hat eingeladen. Zachäus, heute esse ich noch bei dir. Da kam er mit seiner Truppe und hat dann da zum Mittag gegessen. Und Zachäus hat sich da so knackig bekehrt und hat dann die Leute, die er betrogen hat um Geld, den hat er das Vielfache zurückgegeben, hat die Hälfte seines ganzen riesigen Vermögens an die Armen verteilt. Und alle Christen fragten sich, was ist mit der anderen Hälfte? Jesus, warum hast du dazu nichts gesagt? Das ist doch nicht in Ordnung, der Kerl hat immer noch Millionen liegen auf Schweizer Bankkonten. Und du sagst gar nichts. Es war überhaupt kein Problem für Gott, weil er gesehen hat, mit welcher Leichtigkeit dieser neue Jünger gegeben hat. Er hat losgelassen, hat gezeigt, Geld ist für mich nicht wirklich wichtig. Ich gebe da das doppelte, dreifache hin, ich gebe die Hälfte meines Geldes einfach mal erstmal weg und dann gucke ich mal, was Gott mir noch sonst so zeigt, was ich damit tun darf. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Gott hat kein Problem, wenn du reich bist. Er hat kein Problem, wenn du zwei Mercedes-Benz in der Garage hast und noch ein Ferrari für die Frau. Ich überzeichne das jetzt. Wir wissen, das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das, worum es geht. Aber manche Christen haben sowas. Ich habe Christen kennengelernt, die haben wirklich Wohlstand auch in der Autogarage. Und da kann man sich ärgern oder christliche Prediger, die Flugzeuge fliegen und fragt sich, muss das sein? Weil wir anders denken. Wir haben gelernt immer erstmal, das muss doch nicht, das muss man doch nicht haben. Der braucht doch nicht schon wieder einen neuen Fernseher oder eine neue Waschmaschine. Das ist unser Denken. Gott sagt, ich gebe euch alles reichlich zum Genuss. Das ist die Bibel. Solange ihr es nicht liebt und solange ihr geben könnt und euch als meine Verwalter anseht, ist das alles kein Problem. Dann kannst du auch mal ein Auto verschenken. Weißt du? Ich habe von Kenneth Copeland erzählt, der ja sein wirklich exklusives Flugzeug fliegt. Und ich las kürzlich, dass er in seinen 40 Jahren Dienst über 30 Flugzeuge verschenkt hat. An andere Dienste, die sich eben keins leisten konnten. Und da wurde mir auf einmal klar, dass der jetzt eines der teuersten Privatjets fliegen darf. Es ist kein Zufall. Das ist Ergebnis von Saat und Ernte. Und jeder von uns kann säen, oder? Mit dem, was ich habe, vielleicht haben wir keine Flugzeuge zu sehen, vielleicht haben wir eine alte Waschmaschine, die wir sehen können, oder Klamotten, die wir sehen können, oder Spielsachen, die wir sehen können. Was wir sehen, wenn wir ernten, sagt die Bibel. Aber da kommen wir noch ein bisschen mehr drauf. Wir haben uns Petrus angeschaut, der ja offensichtlich sein Business noch nicht ganz veräußert hatte. Er hat es wohl verlassen, aber wir sehen, dass dann nach dem Tod Jesu er wieder mit seinen Leuten in zwei Booten unterwegs war und offensichtlich die Boote noch hatte. Also sein Gewerbe war nicht so ganz zum Stillstand gekommen. Auch hier hören wir kein kritisches Wort. Petrus, Petrus, wieso hast du sie nicht ganz verkauft? Wieso hast du sie nur in die Lagerhalle gestellt? Es ist nicht das Problem. Auch, dass Petrus ein Haus hat, lesen wir. Die Frauen, die Jesus' Dienst finanzierten, reiche Frauen waren da dabei, aus der Politik, aus der Wirtschaft. Und die unterstützten seinen Dienst. Und auch da lesen wir nicht, die haben alles Jesus gegeben. Nö, die haben jeden Monat wahrscheinlich was zusammengelegt und haben damit alles finanziert, was anstand. So wie wir das hier in der Gemeinde letztendlich auch tun. Wie das viele Dienste, viele geistige Dienste normalerweise tun. Die Sünderin, die Jesu Füße salbte. Die Frau hat so ein Gefäß, wie es da ist. Voll mit kostbarstem Parfümöl. Was ein Jahresgehalt von einem Arbeiter entsprach. Das hätte die doch verkaufen können. Sagte wer? Judas. Der Dieb, wie er genannt wird. Der Schatzmeister von Jesus Ministry. Der die Kasse hatte. Der sagte, hätte man doch verkaufen, hätte ich mehr in meiner Kasse, mehr rauszunehmen für mich. Da siehst du die Gesinnung dahinter. Die war nicht, dass die Frau mehr geben hätte sollen, sondern dass er mehr haben könnte. Ist nicht in Ordnung. Die Gesinnung war nicht okay. Jesus hatte kein Problem. Er sagte, es ist wunderbar. Davon werden noch die Kinder und Kindeskinder erzählen, von dieser Frau, die mich jetzt hier gesalbt hat. die er Erspartes zusammengelegt hat und das Öl für mich jetzt verwendet hat. Der Hauptmann Cornelius, ein reicher Mann, der sogar eine Synagoge gebaut hat, auch er musste offensichtlich sein Geld nicht weggeben. Nirgendwo steht auch nur ansatzweise davon. Die Christen in Jerusalem, die teilweise was verkauften. Aber wir stehen nicht davon, dass sie alles verkauften oder verkaufen mussten. Nicht mal Ananias und Sapphira hätten das tun müssen. Sie haben gelogen, das war dann ihr Verhängnis. Aber sie hätten sehr wohl behalten können, was sie hatten. Okay, das war Wiederholung nochmal hierzu. Und dann kam dieser eine junge Mann, und auf dem wird ja viel Armutsevangelium aufgebaut. Der kam, wollte Jesus nachfolgen. Und Jesus sagte ihm dann zum Schluss der Diskussion Folgendes: Geh hin, verkauf, was du hast, gib's den Armen und folge mir nach. Und dann lesen wir nur, er ging traurig von dann, denn er hatte viele Güter. Sein Problem war sein Herz. Es hing mehr am Geld als an Jesus. Und damit haben wir auch die Begründung, warum durfte der sein Geld nicht behalten und die anderen waren überhaupt kein Problem. Weil das Herz dran hing. Und wenn unser Herz am Geld hängt, dann haben wir selbst ein Problem. Und Gott hat Schwierigkeiten, uns zu führen. Weil wir immer gucken, wo ist unsere Sicherheit? Ist sie wirklich im Herrn, im Wort Gottes? Oder ist sie doch in unseren Finanzen? Die ganz, ganz Alten, die jetzt hier sitzen, so ganz alt sehe ich jetzt gar keine, so 80 plus, die könnten jetzt Dinge erzählen aus der Währungsinflation nach dem Krieg und die noch älteren vorm Krieg. Wir hatten schon zwei richtige Hammer, wie sagt man, Inflation, Währungsreform, danke, das Wort, Währungsreform. Da war auf einmal entweder das Geld nur noch ein Bruchteil wert, die 5 Milliarden für das Brötchen waren auf einmal nur noch 5 Cent. Ja, so waren wir ja. Wir hatten ja Beträge in der Weimarer Republik zum Schluss, die waren ja exorbitant, das war ja gar nicht mehr zu fassen. Die kamen ja mit der Schubkarre nur, um ein Brot zu kaufen, voll mit Geldscheinen. Und dann hatten wir das nachher, wo die Bundesrepublik kam, und da hat jeder nur noch 40 Mark, glaube ich, waren es bekommen. Und alles andere, was war auf einmal nichts mehr wert. Das zeigt, wie verlässlich ist denn das, was wir so als Sicherheit haben, Geld. Geld kann heute ganz viel wert sein und morgen gar nichts mehr. Ein Schlag, ein Atomschlag, eine Katastrophe irgendwo und unser Geld kann null und nichtig sein. So auf Geld zu verlassen, war noch nie ein guter Rat und ist es auch heute nicht. Nicht mal auf Gebäude und diese Dinge, auch die können durch ein Erdbeben so schnell wertlos sein. Es gibt keine Werte auf Dauer auf Erden. Nicht mal der Goldwert bleibt auf Dauer, der ist auch Berg- und Talbahn gefahren die letzten 20, 30 Jahre. Das heißt nicht, wir sollen nicht auch dafür Sorge machen, Dinge anlegen, gute Versicherungen haben. Das meine ich gar nicht. Haben wir auch selbst. Wir achten auch darauf. Aber wir wissen genau, das ist nicht die Garantie. Das kann auch alles morgen weg sein. Ich handle, soweit ich blicken kann. Unser Blick ist immer begrenzt. Wir sehen ein paar Jahre vielleicht im Voraus. Und selbst die können sich doch dann noch drastisch anders darstellen. Und dann war diese Diskussion Jesus mit den Jüngern. Und er machte nochmal klar, wie wichtig es ist, das Reiche es schwierig haben werden, im Himmel zu kommen, zumindest unter dem alten Bund. Und Jesus machte dann Mut, als seine Jünger total zusammenbrachen und sagten, wie kann denn dann noch gerettet werden, wenn die Reichen schon nicht hinkommen? Reich im alten Bund war doch gleichgesetzt mit Gott, Gottes Segen. Wer damals reich war unter den Juden, da ging man von vornherein von aus, da ist Gott dabei. Den segnet Gott. Der ist Gott gehorsam. Das war natürlich nicht immer so, aber das war so ein Grundsatz im Judentum bis heute. Die, die Gott gefallen, die werden auch gesegnet sein. Wir Christen haben das ein bisschen vergessen und verdrängt, warum auch immer. Aber wir entdecken es ja gerade neu. Halleluja. Und Jesus sagte dann ja auch, Leute, keine Panik, weil die hofften natürlich auch, dass es ihnen mal gut ging, finanziell. Bei Gott ist das möglich. Mit anderen Worten, ich bin gerade was am Ändern. Der neue Bund ist im Kommen. Und der neue Bund kommt, verändern sich grundsätzliche Dinge sehr radikal. Und dann werden Leute mit Geld genauso willkommen sein wie ohne Geld, wenn ihr Herz stimmt. Es war das Ende von dem Gesetz, wo ich dann gewisse Vorschriften machen musste, um vor Gott ankommen zu können. Das war im Alten Testament. Im Neuen sagt Gott, hey, ich habe alles auf Jesus gelegt. Und wenn ihr Jesus zur Priorität eins macht, ist alles andere kein Thema mehr. Aber er sagte auch noch, dass wir den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebieten, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein, in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Ein guter Tipp, finde ich, für uns alle, oder? Wir wollen alle reich sein, einige sind es schon, andere sind auf dem Weg dahin. Und wenn wir mit diesem Grundsatz umgehen und den uns als goldene Regel auf dem Badezimmerspiegel kleben, glaube ich, haben wir die besten Voraussetzungen, um mit dem, was Gott uns auch immer geben will, anständig umzugehen und nichts zu verlieren, im Gegenteil. So, das war die Wiederholung und jetzt kommt die Fortsetzung. Beweggründe, göttlichen Wohlstand zu erlangen. Das ist heute einer der zwei Punkte, die wir uns anschauen. Und dafür möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen auf das fünfte Buch Mose, Kapitel 28, Abvers 1. Wir müssen wissen, diese Schriftstelle war die Auslegung des Segens, den Gott für seine Kinder vorgesehen hatte. Ich habe darüber mal hier gepredigt auf der Konferenz Anfang des Jahres über den Segen Abrahams, der auch schon der Segen Edens war oder Adams war, der als Segen Noahs nachher wiederholt wurde, dann durch Abraham und bis jetzt über Jesus an uns weitergegeben wurde. Das ist derselbe Segen. Gott hat ihn festgehalten in Wort und Bild. Ich gebe euch die Worte und ihr habt dann die Bilder. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht und alle Gebote haltet, die ich euch heute gebe, wird euch der Herr, euer Gott, über alle Völker der Welt setzen. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht, werdet ihr folgendermaßen gesegnet werden. Ihr werdet gesegnet werden in euren Städten und ihr werdet gesegnet werden auf dem Land. Ihr werdet gesegnet werden mit vielen Kindern, reichen Ernten und zahlreichen Jungtieren bei euren Schaf-, Ziegen- und Rinderherden. Ich fasse das mal zusammen, du wirst ein gutes Gehalt haben, heißt das eigentlich für uns heute, da wir ja nicht alle Herden besitzen. Für uns kommt unser Einkommen nicht mehr aus der Landwirtschaft in der Regel. Ein paar Ausnahmen haben wir. Die meisten werden ihr Gehalt beziehen oder ihre Selbstständigkeit haben. So, wir müssen das ein bisschen umlegen, um es heute zu verstehen. Ihr werdet gesegnet sein mit Erntekörben, die von Früchten überquellen. Das könnten Lohnerhöhungen sein. Und mit Backtrögen, die bis oben mit Brot gefüllt sind. Da denke ich jetzt so an unsere Vorratskammern zu Hause. Da ist genug drin für jeden Bereich, den wir brauchen. Ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr nach Hause kommt und ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr fortgeht. Mit anderen Worten, was ihr tut, wird euch gelingen. Ihr habt Erfolg bei euren Unternehmungen, wenn ihr Unternehmer seid zum Beispiel. Ihr habt Erfolg zu Hause. Eure Kinder werden nicht rebellisch sein, sondern sie werden den Herrn lieben und sie werden eine gute Entwicklung haben und gesegnet sein. Der Herr wird euch den Sieg über eure Feinde schenken, wenn sie euch angreifen. Ja. Haben wir Feinde? Es gibt viele Feinde, Dinge, die uns berauben wollen. Es geht hier nicht um Menschen. Es geht hier um geistliche Mächte, die uns Wahrheit rauben wollen, die uns Frucht rauben wollen, die uns Integrität rauben wollen. Das sind Feinde. Und hier gibt es ein klares Wort über diese Feinde. Der Herr wird euch den Sieg schenken. Sie werden euch aus einer Richtung angreifen, die Feinde, denken, sind sie besonders stark, aber in sieben Richtungen vor euch fliehen. Wann hast du das letzte Mal eine Angstattacke gehabt, Furcht gehabt, Panik, gemobbt worden irgendwo? Die Angriffe kommen aus einer Richtung super stark und du denkst, die überrollen mich jetzt einfach. Und Gott sagt, wenn du nur stehen bleibst, wohl stehst auf meinem Wort, dann werden sie in sieben Richtungen abrücken. Amen. Ja, sieh, wie die Furcht flieht, weil du im Glauben stehst. Der Herr wird euch bei allem, was ihr tut, segnen. Er wird euch große Vorräte geben. Wenn ihr noch keine Vorratskammer habt, denkt drüber nach. Wir brauchen ja Platz für all das. Früher mussten die riesige Kornkammern bauen, um die Vorräte, die Gott ihnen gab, unterzubringen. Wir brauchen heute besonders viele Tagesgeldkonten und solche Dinge, dass wir unsere Vorräte auch gut parken können, oder? Dass der Fresser sie uns nicht wegnimmt, sondern sie vermehren. Der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land, das er euch gibt, segnen. Und zwar in dem Land, was er euch gibt. Das ist erstmal unser Land, in dem wir hier leben. Das ist aber auch der Arbeitsplatz, wo wir sind, unser Unternehmen, was wir haben. Das ist unser Haushalt. Egal, wo wir sind, er wird uns segnen. Sogar jetzt, heute Morgen hier. Halleluja. Wenn ihr dem Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorcht und nach seinem Willen lebt, wird der Herr, euer Gott, euch als sein heiliges Volk einsetzen, wie er es euch mit einem Eid versprochen hat. Dann werden alle Völker der Welt sehen, dass ihr das Volk des Herrn seid und werden sich vor euch fürchten. Der Herr wird euch in dem Land, das er euch gibt, wie er euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat, ein Übermaß an Gutem schenken. Viele Kinder, sag mal Amen, haben wir zwei gesehen hier, weiter geht's, unzählige Jungtiere und reiche Ernten. Der Herr wird seine Schatzkammer, den Himmel, für euch öffnen und es zur rechten Zeit regnen lassen und um all eure Arbeit zu segnen. Ich höre immer von Wirtschaftskrise reden. Ich sage euch was, die ist hier nie angekommen. Die ist weder in der Gemeindekasse angekommen, noch in den meisten, die ich kenne, ist die wirklich angekommen. Ja, das Übelste war vielleicht mal eine Kurzarbeit für ein paar Wochen, aber ich sage euch, das geht genau andersrum. Der Segen fließt oder der Segen mehrt sich. Weil Gottes Segen war nie abhängig von Rezensionen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten dieser Wirtschaftsgesellschaft hier. Ihr werdet vielen Völkern etwas ausleihen, selbst aber nie etwas von ihnen borgen müssen. Das sind Christen, die investieren in Aktien, in egal was, weil ihr habt Geld übrig, ihr könnt investieren, ihr leiht anderen. Aber ihr braucht keine Kredite mehr von Banken zu holen für irgendwas. Das ist, was Gott uns verspricht. Das ist, was unser Ziel ist, unser Zielhorizont. Selbst wenn du da heute noch nicht bist, fang an, dich einzustellen drauf. Hör auf, für irgendwas Kredite zu nehmen, um dir neuen Fernseher zu kaufen oder in Urlaub zu fahren. Stopp diese Art zu leben. Ich weiß, einige von uns kommen daher. Ich war auch mal da. Aber ich sagte, der andere Lebensstil ist viel besser. Sparen und dann kaufen, wenn das Geld da ist. Amen. Halleluja. Nicht abhängig sein von irgendeiner Bank, die dir heute oder morgen was wegnimmt oder kündigen kann. Wir können kündigen. Wir können unsere Spareinlagen rausziehen, wenn uns was nicht gefällt, was die Bank macht. Das ist so viel schöner. Wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebe, gehorcht und sie genau befolgt, wird der Herr euch zum Kopf und nicht zum Schwanz machen. Und es wird mit euch immer weiter aufwärts gehen und nicht bergab. Ihr dürft von keinem einzigen Gebot, das ich euch heute gebe, abweichen. Lauft keinen anderen Göttern nach und verehrt sie nicht. Wir haben eben gesagt, wir sind frei vom Gesetz. Das heißt, wir sind nicht mehr verpflichtet. All die kleinen Krümel, die hatten 633 Gebote und Ordnungen aus diesen 10 Geboten geschnitzt. Und die musstest du alle halten. Das war Gesetz. Heute sagt Gott, ist alles vereint in eins. Liebe Gott von ganzem Herzen. Das heißt, 100% Christ. Halt nichts zurück. Ganz. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hab Liebe für diese 3 Personengruppen. Und dir wird's wohl gehen. Das ist der Deal. Und da arbeiten wir jeden Sonntag dran, jeden Zelttreffen dran, eigentlich an jedem Tag, den wir leben, weil Liebe ist das schwierigste Produkt hervorzubringen aus unserem Herzen oft in dieser Welt, weil so viel anderes uns entgegenkommt, so viel Hass, Bitterkeit, das Recht auf Ärger und all diese Dinge. Aber wenn wir die reinlassen, hat Liebe keinen Platz mehr. Dann geht unser Wohlstand den Bach runter, wie meine Mutter sagen würde. Und das wollen wir nicht. Wir brauchen Wohlstand. Ich sage euch, wir brauchen Wohlstand. Wir haben hier ein Land zu retten, das sehr teuer zu retten ist. Im Vergleich zu vielen, vielen anderen Kontinenten sogar. Hat mal jemand ausgerechnet, einen deutschen Menschen zu Jesus zu gewinnen, durch Evangelisation, kostet im Schnitt 10.000 D-Mark, waren das damals, 5.000 Euro. Für dasselbe Geld bekommst du 1.000 Inder gerettet. Versteht ihr? Weil dort kann ich mit dem Geld viel mehr tun. Die Leute sind viel offener und all das. Und hier in Deutschland ist alles zäher. Religiös verprägt. Die Leute müssen erstmal sehen, dass wir keine Sekte sind und all das, weil die freikirchlichen Strukturen gar nicht kennen, die überall auf der Welt üblich sind, nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht. So, da gibt es einiges, was zu tun ist, um unser kostbares Volk, wo wir hingestellt sind, die wir lieben, mit denen wir auf die Schule gegangen sind, die auf unserer Seite arbeiten, die in unserer Straße wohnen, um die zu erreichen. Und deswegen brauchen wir Christen, die Wohlstand haben, damit wir mehr tun können als je zuvor. Halleluja. Jetzt kommen wir nochmal zu der Folie aus 5. Mose 8, 18. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Wir können heute sagen, den er unserem Vater, Abraham selbst, durch den wir in Jesus Erben geworden sind, dieser Bund steht. Er ist beschlossen, er ist aufrechterhalten und wir sind es, die ihn umsetzen können, wenn wir wollen. Aber wie in allen geistlichen Dingen ist Gott nie der einen Druck auf dich legt und sagt, du musst aber jetzt das, du musst den Zehnten geben, du musst Opfer darüber hinaus geben, du musst ganz viel tun. Gott sagt, du musst gar nichts. Aber wenn du gewisse Dinge tust, dann werde ich gewisse Dinge tun. Versteht ihr? Gerettet kannst du sein, ohne jemandem den Zehnten zu geben. Ich glaube das. Aber gesegnet zu sein in dieser Weltzeit, ich habe es nie gesehen, dass es jemand erreicht hätte, der nicht mit seinem Geld wirklich treu war in dem, was Gott will. Und dann segnet Gott. Es werden Amen angebracht für die, die das für sich in Anspruch nehmen wollen. Galater 3 klärt uns das nochmal auf, dass Christus uns losgekauft hat von dem Fluch des Gesetzes, indem er ja ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz oder am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu dir kommt. Den Nationen, das sind die Nicht-Juden, die Heiden. Wir sind eine heidnische Nation nach jüdischem Verständnis. Wie jede andere der Welt auch, die nicht Israel heißt. Gott kommt zu den Heiden, er kommt zu den Nationen durch Jesus Christus und macht uns zum Teilhaber dieser Verheißung, die Israel gegeben wurde. Und dafür bin ich unendlich dankbar, denn da steckt ganz viel von dem drin, was mit Wohlstand zu tun hat. Im selben Kapitel, Galater 3, Vers 29, steht noch was. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommen. Und nach Verheißung erben. Amen. Also wenn ihr jemals einen Beweis brauchtet dafür, dass der Segen, den ich im 5. Mose 28, 1 bis 14 gerade vorgelesen habe, dass der für euch gilt, dann habt ihr ihn gerade jetzt. Das Bild übrigens, das hat der Meister Ruben gemalt. Es ist Abraham. Abraham begegnet Melchisedek, dem Hohepriester Melchisedek, dem er den Zehnten gab von allem, noch lange vor dem Gesetz. Als Dankbarkeit und als Ehrerbietung Gott gegenüber. Wir wissen, dass Abraham einer der reichsten Männer seiner Zeit war und immer reicher wurde. Da könnte man sagen, warum braucht der eine Mann so viel? Abraham hatte über 300 ausgebildete Soldaten in seiner Sippschaft. Jetzt können wir uns nur ungefähr vorstellen, wie viele andere Männer, Frauen und Kinder dazugehörten. Dieser Abraham war längst ein Volk geworden und er segnete dieses Volk. Er schuf ihnen Arbeitsplätze, er schuf ihnen Vermögenswerte, er schuf Nahrung. Die arbeiteten mit in diesem großen abrahamitischen Unternehmen. Er war ein Segen, das war von Anfang an seine Berufung. Das, was wir auf unseren T-Shirts draufschreiben und in jedem Gottesdienst zum Schluss sagen. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und das war Abrahams Berufung, das haben wir uns ja geklaut. Das ist ja nicht die Idee von mir gewesen. Das steht im 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Da steht drin, du bist gesegnet und du sollst ein Segen sein. Abraham lebte das und sein Segen nahm immer mehr zu. Und ich möchte, dass das bei uns allen passiert. Und ich glaube, dass das möglich ist. Weil ich glaube, dass diese Schriftstelle uns sagt, dass Gott genau das will. Gott hat mir mal gesagt, als ich auf einem Gebetsspaziergang war und gerade nachdachte und sagte, Gott, was ist eigentlich so in deinem Herzen? Und er sagte mir, ich möchte, dass du meiner Gemeinde hilfst, die neutestamentliche Gnadenerkenntnis mit dem alttestamentlichen Segensverständnis zusammenzubringen. Weil die meisten Gemeinden in unserer Zeit haben entweder das eine oder das andere. Die reden ständig nur über Wohlstand und wie geht es mir besser und mir besser und mir besser. Und das funktioniert bis zu einer gewissen Dimension auch. Saat und Ernte einfach, aber es wird immer nur bei mir mehr. Und es ist nicht wirklich das, worum es geht. Gnade ist die andere Seite. Ich kann es mir ja nicht verdienen und soll es mir nicht verdienen. Ich soll die Gnade Gottes ergreifen, die Menschen retten will. Und ich soll den Segen ergreifen, der Menschen retten will. Und schon habe ich zwei Sachen, die zusammenarbeiten. Und es ist viel stärker, als nur eins von beiden zu haben. Immer über die Gnade zu reden, ist eine fantastische Sache. Aber wenn Gnade und Segen zusammenfinden, dann ist die Ausrüstung und der Auftrag zusammen. Versteht ihr? So, niemand ist je dadurch gerechtfertigt worden, weil er das Gesetz Mose gehalten hat. Und aus diesem Grunde konnte auch niemals jemand die im 5. Mose 28 aufgeführten Segnungen auf fortwährende Basis erlangen. Da diese ja wiederum vom Halten des Gesetzes abhängig waren. Und hey, du weißt doch, wie es dir geht. Du wachst mal auf und fühlst dich genau voll im hundertprozentigen Willen Gottes und dann einen anderen Tag hast du dir irgendeinen Schnipsel geleistet und fühlst dich gerade ganz anders. Hast du schon mal erlebt? Wie Paulus sagte, die Dinge, die wir tun sollen, die tun wir nicht und die Dinge, die wir nicht tun sollen, die tue ich manchmal. Ja, so er wusste, worum es geht, wir wissen, wie sich das anfühlt. Keiner will das, aber damals, im Alten Testament, war das der Bruch des Segens. In dem Moment war der Wasserhahn zugetreten, es kam nichts mehr raus. Du musstest erst wieder was opfern und musstest da irgendwie Bedeckung schaffen, damit die Segenshülle wieder ankommen konnte. Das konnten ein paar dürre Monate sein, die dazwischen vergangen. Wir als Christen brauchen nur auf eins achten, nämlich, dass wir beständig in ihm bleiben und er in uns bleibt. Und sobald wir einen Fehler gemacht haben, was machen wir? Oh Gott, ich habe Mist gebaut, es tut mir so leid. Ich will es nie wieder tun, vergib mir. Ich nehme jetzt dein Blut in Anspruch nach 1. Johannes 1, Vers 9, wo du sagst, du bist treu und gerecht und vergibst jedem, der zu dir kommt und Buße tut. Ich bin, hab Vergebung erlangt, ich bin frei davon in Jesu Namen und ich werde meinen Weg mit dir gehen. Amen. So, das kannst du tun, wenn es von Herzen kommt, egal was dir passiert ist, egal wo du gefallen bist, das verändert alles sofort. Nicht deine Gefühle, aber alles andere. Und die Gefühle sind ja gar nicht so wichtig. Weil Gefühle sind ja nur die Wagen, die der Lok folgen. Die Lok ist nie das Gefühl. Die Lok ist die Entscheidung. Und wenn ich Vergebung annehme, weil ich Buße getan habe durch Entscheidung, dem Wort gehorsam zu sein, dann kommen die Gefühle hinterher. Manchmal eine Stunde, manchmal einen Tag, manchmal eine Woche. Ist nicht so wichtig. Wir leben ja im Glauben und nicht im Schauen. Schauen sind oft unsere Gefühle. Ne? Die lassen uns Dinge sehen oder nicht sehen. Ist nicht immer so klug. Und dann könnten wir jetzt die Flüche lesen im 5. Mose 28, Abvers 15. Spare ich euch. Das ist nicht ermutigend. Das ist übelst. Die Flüche sind noch dazu viel länger. Die gehen ja von 15 bis 68. Vers. Also ungefähr dreimal so viel, wie der Segen selbst ist. Also Gott sagt, Leute, ihr habt ein Problem, wenn ihr das nicht einhaltet. Und die hatten ein Problem. Und wir haben eins, wenn wir Jesus nicht kennen, dann haben wir auch ein Problem. Weil dann müssen wir alles aus eigener Kraft tun. Und das klappt mal und das klappt mal nicht. Das Neue Testament zeigt uns aber auf, weshalb wir dennoch diese Segnung erhalten können. Denn die Kraft, Vermögen zu schaffen, war eigentlich Abraham verheißen. Aber jetzt gehört sie uns allen in Christus Jesus. Wie gesagt, in Christus Jesus. Nicht, weil wir uns mal bekehrt haben, sondern wenn wir in Christus Jesus sind. Okay, ich kann jederzeit rausgehen. Ich kann als Christ nach 50 Jahren gläubig sein, arm sterben. Arm, krank, verkrüppelt von mir aus und was auch immer noch. Das geht. Und Gott wird mich trotzdem lieben. Und es ist auch nicht, weil Gott mich bestrafen wollte, sondern weil ich seine Vorgaben nicht eingehalten habe, sondern es so machen wollte, wie ich es gedacht habe, gefühlt habe. Mein Herz mich geführt hat. Das Herz ist ein verräteriges Ding. Folge ihm nicht nach, wenn es nicht sauber gefüllt ist mit dem, was richtig und gut ist. Nämlich mit dem Wort Gottes. So, diese Kraft ist meiner Beobachtung nach bei der Mehrheit der Christenheit nicht sichtbar. Diese Kraft, Vermögen zu schaffen. Die Kraft, Schulden zu machen und private Insolvenzen zu machen und Hartz IV zu beziehen und Wohngeld zu brauchen. Wisst ihr, diese Kraft, die sehe ich ganz viel. Darf ich so offen mit euch reden? Ich verachte niemanden, der das tut. Ich weiß, dass manche dadurch einfach müssen und da reingekommen sind, ohne Verschulden, ohne irgendwas. Aber ich möchte dir so einen Mut machen, deine Lebenssicht nicht darauf zu beruhen zu lassen, sondern zu sagen, das ist, wo ich jetzt bin, aber das ist nicht, wo ich sein werde. Das ist nicht mein Schicksal. Ganz egal, wo du gerade bist. Wenn du ich war auch ganz, ganz unten vor ein paar Jahren. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und darum bin ich der Letzte, der den Stab bricht über irgendjemand hier. Ich weiß, es gibt Situationen, die keiner sich vorstellen konnte und geplant hat, und da ist man ganz unten. Aber bitte, bitte, lass diesen Blick, den du jetzt hast, auf deinen Ist-Zustand nicht der sein, der dir das Ziel zeigt. Gott hat ein anderes Ziel. Wenn es sein muss, liest dir 5. Mose 1, 28, 1 bis 14 jeden Tag durch. Und immer wenn sagt Gott, und das ist meins, und das ist meins, und das ist meins, und das ist meins, und das wird mein sein, und das gehört mir, und das lasse ich nicht los. Und ich bin nicht verdammt oder verflucht, ich bin nicht unter dem Fluch, ich bin frei vom Fluch des Gesetzes. Ich bin unter dem Segen, und diesen Segen ergreife ich im Glauben. Ich beschäftige mich damit, ich lese Literatur über Wohlstand, ich lese Bibelstellen, die das ausdrücken, ich höre mir diese Predigt hier jede Woche zweimal an, wenn es sein muss, bis es so in meinem Geist ist, dass mir keiner mehr was sagen muss. Dass ich irgendwann hingehen kann und sagen, übrigens, Hartz IV können Sie einstellen. Ich habe einen Job, und ich habe einen guten Job, und ich werde in diesem Job irgendwann Führungskraft sein. Amen, weil ich werde der Kopf sein und nicht der Schwanz. Das ist, was Gott mir sagt. Und ich habe genug gesehen, die aus dem Schwanz rauskamen und wirklich sich erhoben haben durch Gottes Gnade hin zu Führungskräften, zu einflussreichen Leuten. Viele haben Geschichten darüber zu erzählen, auch einige, die hier sitzen. Und ich will viel, viel mehr dieser Geschichten hören. Amen. Aber es hängt ganz viel davon ab, was wir glauben, was wir erwarten. Und meine Erwartung ist, es ist so, wie es immer war. Meine Eltern waren schon so, meine Großeltern. Also ist es halt so, brich aus. Nimm heute ein neues Erbe an. Das Erbe deines Vaters im Himmel. Das ist besser als das, was deine natürlichen Eltern dir mitgeben können, selbst wenn sie Millionäre waren. Er hat mehr. Alles Gold und Silber, sagt die Bibel, ist seins. So wisse, diese Kraft ist nur durch Glauben verfügbar, durch keinen anderen Weg. Und Glauben ist es, was wir haben sollten und haben werden. Hier haben wir nochmal die Schriftstelle, die ich eben zitierte. Ich will dich segnen, steht da, 1. Mose 12. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und wenn das über Abraham ausgesprochen wurde und wir die Erben Abrahams sind, dann gilt das auch für die Anna Hoffmann, für die Roxana Schwalbach, für die Kurlis, für die Jordaches, für die Martina Schwenk und ihre Tochter und Mutter. Ich könnte jetzt ganz viele Namen nennen. Jeder von euch ist betroffen. Amen. Jeder ist gemeint. Das ist deins, was du hast. Wenn wir hier morgens, wenn ihr hier, bevor der Gottesdienst losgeht, singt diese junge Frau immer, I am blessed. Habt ihr schon mal gehört, was das eigentlich bedeutet, was sie singt? I am blessed. Ich habe das heute Morgen ein paar Leuten zugerufen. Du bist blessed. Du bist auch blessed. You are blessed. Wir sind gesegnet. Da muss man sich ja mal dran gewöhnen, wenn ich nie viel hatte und dann sagt mir jemand, du bist aber gesegnet. Sag ich, pff, guck mal, meine Klamotten sind alt und ich habe kein Auto und ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Und doch, sagt die Bibel, du bist gesegnet. Fang an, es zu glauben. Fang an, es auszusprechen. Und fang an, danach zu handeln. Sei mit dem bisschen, was du hast, schon großzügig. Säe aus, wo immer Gott dich führt. Unterstütz andere, denen es noch schlechter geht als dir. Du wirst dich wundern, wie dein Leben sich aufmacht, mit Adlerflügeln da anzukommen, wo es eigentlich schon immer sein sollte. Halleluja. Der dritte Punkt. Iris, komm mal her. Stell dich mal darauf. Und jetzt brauche ich noch jemanden. Pavel. Ich möchte, Iris, dass du so ein bisschen balancierst hier vorne. Pavel, ich möchte, dass du dich hier hinstellst, dass du sehr breitbeinig und stabil stehst. Ja? Ja, genau. Genau. So, steh mal mit einem Bein so in der Luft. Und jetzt zieh mich mal zu dir. Zieh mich doch mal. Zieh mich doch mal. Okay, danke schön. Pavel, zieh du mich mal rauf. Wow. Dankeschön. Habt ihr gemerkt, was Wohlstand ausmacht? Wenn jemand wohl steht, selbst feststeht, dann kann ich auch jemanden dahin ziehen, wo ich bin. Wenn ich selbst immer noch am Eiern bin und na, ich glaube noch nicht so richtig und ich weiß noch nicht, wo bin ich eigentlich, naja, dann falle ich eher noch selbst mit um, wenn ich jemandem irgendwas predige, was ich selbst nicht glaube und nicht lebe und nicht erlebe. Versteht ihr? Wohlstand ist eine ganz starke Sache und Wohlstand hast du nie nur für dich. Das ist ein Irrtum. Wohlstand hast du für andere. Wenn du wohlstehst, dann kannst du andere ziehen, anderen helfen. Und bedenke, Geld ist neutral. Geld ist nicht böse. Geld war es nie und Geld wird es nie sein. Es ist deine Entscheidung, was du mit dem Geld anfängst. Geld wird so gut sein, wie dein Charakter ist. Und jetzt gehen wir zum Punkt 3. Die Kraft Gottes, Vermögen zu schaffen. Biblischer Glaube, die Türe zum Wohlstand. Und wir wandeln, wie dieser junge Mann dort, auf dem Weg zum Kreuz, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sollen also unser Leben nach dem ausrichten, was wir glauben. Nicht unbedingt nach dem, was heute gerade jetzt in meinem Leben zu sehen ist. Und wir haben Beispiele hierfür. Zum Beispiel Apostelgeschichte 16, 31. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Oder Lukas 6. Gebt und es wird euch gegeben werden. Was passiert, wenn ich es glaube? Genau das. Er hat geglaubt, sein Haus wurde gerettet, seine ganze Familie. Und gebt und es wird euch gegeben. Ist das vielleicht genauso ernst gemeint? Es ist keine Geschichte, die Jesus erzählt. Es ist eine Anweisung, die er gibt. Wir müssen immer unterscheiden, wenn wir Bibelstellen lesen. Ist es im Kontext einer Geschichte, eines Beispiels, oder ist es im Kontext einer klaren Anweisung? Und das ist eine klare Anweisung, die Gott uns gibt. Gebt und es wird euch gegeben. Ein gerütteltes, geschütteltes, gestampftes, überfließendes Maß in deinen Schoß. Halleluja. Ich mag das Wort. Amen. So, wie kommen wir hin? Wie funktioniert Glauben? Das ist für einige eine Wiederholung, aber eine ganz wichtige. Holt es euch jetzt wieder. Erstens, höre das Wort Gottes zu diesem Thema. Wie? Indem du die Bibel liest. Indem du dir Predigten anhörst. Kassette, CD, MP3 oder sogar live in einem Gottesdienst oder in einer Konferenz über das Thema, Bücher liest, dann in die Zelle gehst, wo du hingehörst und hinhörst, Glaubensgrundkurs oder jetzt wieder nach Bebo, dir anhörst, wenn es über Geld geht, genau hinhörst, die Unterlagen wieder und wieder anschaust und mehr das Wort in dein Herz kommen lässt. Bibelschule, genau, ISDD Bibelschule. Es gibt so viele Wege, wie wir hören können. Internet hat ja tausende von Predigten. Gehst mal auf Creflot Dollars Website oder Kenneth Copeland, so die einschlägig bekannten Wohlstandsprediger, die ja in aller Munde sind, wenn es dann um negative Dinge geht, sind, oder die lehren nur über Wohlstand. Aber ich glaube, dass Wohlstand die Voraussetzung für alles andere ist. Nicht nur finanzieller Wohlstand. Ich meine Wohlstand in allen geistigen Bereichen. Und Finanzen gehören dazu. Was nutzt es mir, wenn ich in allen Bereichen wohlstehe, weil ich Glauben habe, aber finanziell komme ich nie auf den grünen Zweig? Ist das ein Zeugnis für den Herrn? Oh, ich war 20 Jahre nicht mehr krank. Und meine Ehe ist stabiler denn je. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich das Geld hernehmen soll, um eine neue Waschmaschine zu kaufen. Das ist kein Zeugnis. Es ist unausgewogen. Die einen Dinge tun wir gut, aber das andere vernachlässigen wir, weil wir vielleicht irgendwelche irre Vorstellungen haben, dass Wohlstand nicht so gut ist. Oh, reiche Leute sind fies. Alles Mafia, die Geld haben. Ja, seid mal ehrlich, ist sowas nicht da manchmal? So ein Gedanke? Reich, fies? Also ich habe das bei mir beobachtet, wo ich das erste Mal gesagt habe, das ist alles fiese Typen, die Geld haben, die kannst du nicht trauen, die zocken dich nur ab. Und das sind Gedanken, die kommen oft in uns, weil sie irgendwann reingelegt worden sind. Und wir wurden buchstäblich reingelegt mit diesen Gedanken. Denn Wohlstand ist so gut, wie du bist. Wenn dein Charakter sauber und fein ist, dann wirst du mit diesem Geld wunderbare Dinge tun. Und Gott wird andere segnen durch dich. Und du ganz nebenbei, dir wird es wohlgehen, du wirst ein fantastisches Leben haben und dir wird es an nichts mangeln. So höre das Wort, bis es deins ist. Und das kann dauern. Eine Predigt reicht dafür in der Regel nicht. Aber sie kann ein Auslöser sein, zu sagen, jetzt beschäftige ich mich wirklich mal mit der Bibel, was die darüber noch alles sagt. Und du wirst erstaunt sein, wie viel über Geld da drin steht. Das ist eines der häufigsten Themen, im Alten wie im Neuen Testament. Eines der häufigsten, worüber Jesus sprach nach der Hölle, denke ich, war Wohlstand. Glaube in deinem Herzen, das ist dann das, was passiert, wenn du lang genug gehört hast. Der Glaube fängt an zu wachsen in dir. Es ist wie ein Pflänzchen, was Gott dir ohnehin gegeben hat, weil es jeder Christ bekommen hat, aber du gießt es und es wächst, es entwickelt sich. Und dann bekenne mit deinem Mund, dann fang an zu reden. Achte auf das, was du sagst. Ich kann mir das nicht leisten. Oder noch schlimmer, ach, sowas könnte ich mir nie leisten. Wer sagt das? Du, genau. Und darum wird es genauso sein. Weil Gott wird niemals an deinem Willen vorbei dir Wohlstand geben. Aber wenn du anfängst und denkst über solche Worte nach und sagst, ach, weißt du was, ich glaube, ich werde auch mal sowas besitzen. Ändert sich alles. Auf einmal gehen Türen auf und Dinge werden vorbereitet. Oh, so einen Urlaub würden wir uns nie leisten können als Familie. Wer ist deine Quelle? Wenn es dein Arbeitgeber ist, kann das stimmen. Aber wenn es der Herr ist, dann heißt es, diese Quelle verändert sich nie und die reagiert auf deinen Glauben. Je nachdem, was du glaubst, wird sie das Produzieren helfen. Du gehst hinterm Vorhang mit deiner Zauberzunge und holst raus, was der Herr dir längst verheißen hat. Du kannst nicht manipulieren damit. Du kannst nur das holen, was Gott dir ohnehin schon zugesagt hat. Okay? Das ist ein wichtiges Ding. Du kannst vielleicht keinen Ferrari daraus holen, aber einen neuen Wagen, den du brauchst. Amen. Nur bei manchen schaffen das sogar mit dem Ferrari. Und das ist eine Berufungsfrage. Ja? Das sind meistens Leute, die haben ohnehin schon einen anderen Auftrag, noch in anderen Chatsets zu wirken, keine Ahnung. Möglicherweise sind wir nicht davon. Aber wir haben unseren Job, unseren Auftrag und wir kriegen unsere Ausrüstung genauso. Bekenne mit deinem Munde also und hör nicht auf damit und handle danach beständig. Gestalte dein Leben in der Gewissheit, dass du empfangen hast. Achte darauf, dass du Dinge geordnet hast. Prüf Dinge wie deine Versicherung. Das sind ganz praktische Sachen. Brauchst du all die Versicherungen? Prüfe, wie du mit Schulden umgehst. Hast du einen Plan, innerhalb einer gewissen Zeit schuldenfrei zu sein? Wenn nicht, dann mach einen. Und mach ihn am besten als Zwei-Berge-Plan. Der eine Berg sagt, diesen Berg der Schulden werde ich abgetragen haben bis zu diesem Datum. Und die Strategie sieht so und so aus, so und so viel im Monat werde ich da hinein investieren. Und dann baue ich einen zweiten Berg auf. Und der hat bis zu dem Datum, wo der unten ist, hat eine gewisse Höhe erreicht. Und das ist mein Ansparberg. Da investiere ich jeden Monat, wenn es 10 Euro sind, und spare auf der anderen Seite ein Guthaben an. Und dann irgendwann habe ich statt dem Schuldenberg einen Guthabenberg. Und dann läuft es in die richtige Richtung. Gott wird es unterstützen. Amen. Handle beständig, gib deinen Zehnten, das kann ich nur nochmal betonen, wird ja immer wieder mal gesagt hier. Der Zehnten, wir reden das nächste oder übernächste Mal nochmal ein bisschen mehr drüber. Der Zehnten ist ein Schlüssel für alles andere. Opfer kommt immer nach dem Zehnten. Der Zehnte gehört in die Gemeinde, wo du zugehörst, wo du deine Nahrung herbekommst. Mich rief jetzt eine Frau an am Freitag, die kommt aus Bergisch Gladbach und die hört ab und zu zu Predigten. Und die fragte, ich bin in der Situation, ich gehe jetzt in der Gemeinde, da bin ich jetzt auch Mitglied, aber irgendwie, ich gebe meinen Zehnten immer in irgendwelche Ministries und gemeinnützige Organisationen und da in der Gemeinde gebe ich ein Opfer. Dann sage ich, gute Frau, das ist völlig falsch rum. Wenn das ihre Gemeinde ist, ganz egal, ob sie alles lieben oder nicht, dann ist das ihr Kornhaus und da gehört ihr ihren Zehnten rein. Was sie darüber hinaus tun mit ihrem Opfer, ist völlig frei. Sie können nochmal dreimal so viel, wenn sie es wollen, woanders investieren, aber achten Sie darauf, dass Sie den Segensfluss nicht unterbrechen. Denn Malachi 3 sagt, die Himmelsfenster werden dann aufgemacht, wenn der Zehnte dahin kommt, wo er hingehört. Und zwar die lokale Gemeinde. Und wenn hier jemand sitzt, ich kenne nicht jeden hier, und Sie sind von einer anderen Gemeinde hier, bitte machen Sie nicht den Fehler und geben den Zehnten hier ins Opfer. Sondern geben Sie den Zehnten in die Gemeinde, wo Sie ernährt werden von. Das kann ja schön eine Zusatzernährung sein, da dürfen wir von mir aus auch was ins Opfer legen, aber der Zehnte gehört dahin, wo Ihre Heimat ist. Amen. Halleluja. Und dann sei im Kleinen treu, mit dem, was du hast und nicht mit dem, was du nicht hast. Das ist der Schritt Nummer 5. Oh, ich habe aber nur 100 Euro Haushaltsgeld und mein Mann ist nicht gläubig. Dann gib von den 100 Euro deinen Zehnten. Gib nicht von dem Geld deines Mannes den Zehnten, der nicht gläubig ist, der das gar nicht gut fände, wenn du da auf einmal Geld davon wegschiebst. Mach das nicht, ist nicht dein Job. Dein Job ist es, von dem, worüber du gesetzt bist, treu zu sein. Stimmt's? Amen. So handle so, als ob Gottes Wort wahr wäre. Das ist ein guter Hinweis, denn es ist wahr. Gottes Wort ist wahr. Jetzt überspringe ich ein bisschen was. Ich überspringe es nicht ganz. In Matthäus 25 steht etwas als Geschichte. Von einem Mann, einem König oder einem reichen Mann, der außer Landes reiste und dann seinen leitenden Angestellten etwas von seinem Vermögen hinterließ, mit der Bitte, es gut zu verwalten und zu mehren. Er verteilte etwas, das nennt sich Talent. Das war die damals größte Geldeinheit, die es in Israel gab. Und ein Talent war, wenn man jetzt mal einen Arbeiterlohn brutto auf 3.000 Euro festlegen würde, wären das bei 24 Jahresgehältern, so viel war ein Talent, eine Summe von einer knappen Million. Ja, so ein Talent wog über 30 Kilogramm. Das war tatsächlich eine große Einheit, so steinmäßig. Und die mit den Talenten handelten, die also die Talente einsetzten, die erhielten nach der Rückkehr dieses reichen Mannes ein Lob und auch Autorität. Aber da war einer dabei, der hatte Angst. Der sagte, oh, ich hab ja nicht viel. Ich habe weniger als die anderen zwei bekommen. Und ich vergrabe das mal an der Stelle, wo es keiner weiß. Und wenn der wiederkommt, der ist hart. Der ist sehr gerecht, aber auch hart. Dann gebe ich ihm das genauso wieder, wie er es mir gegeben hat. Und das war gar keine gute Idee. Der bekam ordentlich eins aufs Dach, wo der reiche Typ dann zurückkam und sagte, das ist ja wohl das Letzte, was du hier machst. Du hättest es doch wenigstens zur Bank bringen können. Da hättest du noch Zinsen gebracht. Und du hast gar nichts gemacht, du hast es einfach vergraben, du warst faul und feige. Und so sind manchmal Christen. Gott hat dir was gegeben, eine Gabe. Irgendwas, was dich einmalig macht. Aber in deinen Augen ist es nur was Geringes. Vielleicht kannst du nur gut dekorieren. Oder du tust dich nur leicht, indem du einfach Handlanger bist für andere Mitarbeiter. Aber denkst, das ist ja nicht wirklich viel, dann tue ich lieber gar nichts. Und Gott sagt, das, was ich dir gegeben habe, sollst du einsetzen, nicht das, was andere haben. Vielleicht ist der Superman neben dir, der kann alles, der kann predigen und hat die größte Zelle und hat noch einen Riesendienst nebenbei. Und alles. Gott guckt dich an und vergleicht dich nicht mit anderen. Er will wissen, wie treu bist du mit dem, was du hast. Und das geht auch ums Geld. Die kleinste Summe, wir haben hier Leute sitzen, unseren Schlagzeuger zum Beispiel, Thomas. Ich weiß noch, er war einer der Gemeindekinder vor ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten. Der war treu mit seinem Taschengeld, wisst ihr? Der hat seine paar Kröten, da hat er sein Opfer gegeben jede Woche, jeden Monat. Melanie, da oben sitzt sie. Selber, auch als Gemeindekind hier aufgewachsen. Und die beiden haben richtig gute Jobs. Jetzt sogar den besten Job, Mutterschaft ist natürlich noch mal besser als Finanzbeamte. Ne? Halleluja. So, und hat einen super Mann kennengelernt und er eine super Frau. Gott hat das Leben so gesegnet, haben beide schon eigene Häuser und so Sachen, so junge Leute. Ich sage euch was, das hat was damit zu tun, dass die mit ihrem Kleinen treu waren. In der Zeit, wo sie sich mit keinem anderen hätten messen können, ja, mit ihren 1,50 Euro oder 1,50 Mark damals im Opfer, das war nicht das große Ding. Aber Gott hat gesehen, dass sie treu sind. Und viele von uns könnten da heute miterzählen und könnten über die letzten 20 Jahre Zeugnis geben. Ulrike auch, wenn ich die gerade so angucke. Wir können alle erzählen heute, nicht was in einem Jahr dann passiert ist, sondern was in den 20 Jahren daraus geworden ist. Und darum geht's, das möchte ich euch sagen. Okay, preist den Herrn. 2. Korinther. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Zur Zerstörung von Festungen, so zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Festungen sind Gedanken und alles Hohe, das sich eben gegen Gottes Erkenntnis erhebt, was Gott Lügen straft. Wir zerstören damit, heißt es in der Interlinearübersetzung, Berechnungen und Erwägungen. Kannst du dir vorstellen, was das für Finanzen heißen kann? Wir rechnen, ich kann mir nicht leisten, jetzt was zu geben. Ich kann mir meinen Zehnten nicht leisten zu geben. Habe ich so oft gehört. Und immer sage ich dasselbe. Du kannst es dir gar nicht leisten, es nicht zu tun. Diese kommen aus Traditionen, aus Prägungen durch Menschen. Aber das, was du von Gott empfangen wirst, das wird nie größer sein als deine Sicht von Gott. Denn wisst ihr, Saat bestimmt Ernte. Zur Ermutigung. Ich habe Personen kennengelernt, die haben ihren Zehnten gegeben und danach ging es steil bergab. Konto ging ins Minus, alles wurde schlimmer und schlimmer. Und die kamen zu mir und sagten, Pastor, jetzt habe ich es gemacht. Schon 2 Monate, aber es ist schlimmer geworden, viel schlimmer. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Hör nicht auf. Halt's aus. Was du jetzt einfährst, ist die Ernte der letzten Jahre, wo du ungehorsam warst finanziell. Aber wenn du durchhältst, wird die Ernte, die du die letzten 2 Monate gesät hast und die nächsten Monate sehen wirst, sie wird sich durchbrechen. Und meine Erfahrung ist, dass in Jahresfrist die Probleme anfingen zu verschwinden, weil die neue Ernte kam. Die alten Ernten wurden immer weniger. Ich habe Unrecht gesät, Ernte Unrecht. Ich habe Schwarzarbeiter beschäftigt, ich ernte Betrug. Ich habe die Steuerbedrohung, ich ernte Betrug. Und so wird es schlimmer und schlimmer. Aber wenn ich anfange und ich mache die Sachen richtig, ich bin Gott gehorsam, ich gebe meinen Zehnten, ich gebe sauber mit Geld um, ich segne meine Frau auch finanziell und so weiter, ich segne Männer, ich gebe, ich sähe aus und mehr kommt das dann auch wieder zurück. Und das ist es, was wir wissen müssen. Deswegen sei nicht irritiert, wenn du etwas Richtiges tust und es passiert erstmal das Gegenteil. Andersrum habe ich es erlebt, dass jemand seinen Zehnten aufgehört hat zu geben und sagte mir 3 Monate später, ha, Pastor, ich bin das lebendige Beweis dafür, jetzt geht's viel besser. Ich muss es gar nicht tun, es geht mir jetzt viel besser. Ich habe nur gesagt, warte mal ab, wir sehen uns in 3 Monaten oder in 6 Monaten, dann reden wir nochmal. Ich sah die Person nie wieder, weil sie verschwand in einem finanziellen Loch. Weil, was passierte? Die alte Saat kam immer noch nach. Wisst ihr, er hat den Zehnten gegeben lange Zeit und es kam noch nach, eine ganze Weile. Aber irgendwann hörte das dann auf und dann kam die neue Saat und die war in dem Fall eben anders. Das müssen wir wissen, weil wir denken manchmal zu naiv. Kein Landwirt würde so denken. Wenn ich heute was aussehe, habe ich nicht morgen die Ernte. Es ist immer auf Langfrist angelegt. Was ich heute sehe, das wird in einem Jahr oder in einem Dreivierteljahr oder in einem halben Jahr, aber kaum früher zu ernten sein. Pflanz heute mal einen Baum und geh nächste Woche gucken, ob was dran hängt. Du hast den ersten Trieb vielleicht, wenn du Glück hast, und das war's. Aber guck nach 5 Jahren und freu dich über die Ernte, oder? Und so, unser Leben ist eine Langfristanlage für Gott. Und das ist mir sehr auf dem Herzen, das euch nochmal mitzugeben, weil ich glaube, hier hat der Teufel viel geraubt und viel gelogen. Und ja, viele Menschen beraubt, für die Gott ganz andere Dinge hatte, weil sie eben die Vernünfteleien, den Verstand, wie es hier hieß, die Berechnungen und Erwägungen über das Wort gestellt hat. Ich kann es mir nicht leisten, wir müssen den Anbau machen, wir müssen da investieren, ich muss da noch was geben und da haben wir noch Schulden und ich kann nicht. Falsche Entscheidung. Ich fasse zusammen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, Vorurteile gegenüber Wohlstand abzubauen und uns zu qualifizieren, hierdurch im Glauben all das zu empfangen, was Gott für uns bereithält. Also erstens, bau die Vorurteile ab. Wenn noch welche da sind, hör dir die beiden Predigten nochmal an. Kannst du dir im Internet kostenlos runterladen oder in besserer Qualität hier als CD mitnehmen. Höre und lass es dein Leben verändern. Schlacht die Bibelstellen nach. liest es, ihr kriegt so ein Handout nachher mit oder habt es ja teils schon. Dieses Handout ist dasselbe von der letzten Predigt, weil es in zwei Teilen gekommen ist. Also wer das schon hat, braucht es heute nicht mehr mitnehmen, aber alle die anderen, nehmt es euch mit, lest die Bibelstellen nochmal nach, studiert es selbst, findet heraus, ist das wirklich im Wort. Wenn es nur aus meinem Mund kommt, vergesst es. Aber wenn ihr merkt, es ist tatsächlich im Wort Gottes, und zwar im Kontext, im Zusammenhang auch der Schrift miteinander, dann bitte nimm es ernst und handel danach. Überprüfe dann zweitens deine Beweggründe. Habe ich auch nochmal hier. Überprüfe deine Beweggründe, um göttlichen Wohlstand zu erlangen. Ist es nur egoistisch? Ich will mehr, mehr, mehr. Oder siehst du das große Ganze dahinter? Siehst du den Auftrag, dass wir ein Segen sein sollen? Dass Gott all das gebraucht, was wir sind und haben, wenn wir im Geist leben und fragen, Gott, was soll ich tun? Wir fragen das bestimmt mit vielen Dingen. Manche fragen morgens, Gott, wofür soll ich jetzt beten? Für wen darf ich beten? Das ist genau dasselbe, wie zu fragen, Gott, wo kann ich heute was finanziell tun? Oder soll ich in diese Notsituation was hineintun oder nicht? Frag das Gott. Sprich mit Gott darüber. Gott kann dir das sehr wohl zeigen. Wenn du von Herzen Gott und sein Reich segnen möchtest, dann ist der erste Schritt zu deinem Wohlstand getan. Weil das ist die Motivation, die Gott erwartet. Ihm gehorsam zu sein, ist der Schlüssel für alle Segnungen der Heiligen Schrift, die ich je gefunden habe. Es geht immer in diesem Kontext, gehorsam zu Gott gegenüber. Und dann der dritte Schritt ist es dann im Kleinen, mit dem, was du hast, treu zu sein. Gib deinen Zehnten, sehe Opfer aus. Immer, wo Gott dich führt. Nicht den Zehnten, der gehört in die Gemeinde, das haben wir gesagt, wo du hingehörst, aber wenn du Opfer gibst, lass dich führen. Sei nicht einfach nur überall der Geber. Das ist auch nicht das, was Gott sagt. Sondern frag Gott, Gott, darf ich hier was tun? Oder vielleicht hat er einen ganz anderen Plan und du würdest ihm sogar in die Quere kommen, wenn du einfach mal aus Gutmenschheit immer investierst, weil du vielleicht zu viel hast. Frage Gott, wofür ist das Geld? Und wenn wir uns als Verwalter für Gottes Finanzen verstehen und nicht als Besitzer, ist es ohnehin am entspanntesten. Ich bin der Verwalter für ein schönes Auto, ich bin der Verwalter für ein schönes Haus, ich bin der Verwalter für Finanzen. Alles, was Gott mir eben gibt, ist Verwaltung, weil ich gehöre ja ihm. Okay, also wenn er mir irgendwas gibt, ist es sowieso seins. Ja, jetzt werden Amen angebracht von denen, die das auch so sehen. Halleluja. Aber alles fängt mit etwas anderem an. Nämlich damit, wer ist Gott? Wer ist Gott für uns? Mein Vater ist ein großzügiger Mann. Mein Schwiegervater ist ein großzügiger Mann. Aber ich garantiere dir, wenn du zu denen gingst und die dich gar nicht kennen würden, würdest du sagen, ich bräuchte mal 1000 Euro für eine Notlage. Würden Sie mir die bitte geben? Glaube ich, dass weder der eine noch der andere sofort sagen würde, ja, kein Problem. Obwohl sie großzügige Männer sind. Aber wenn ich hinging, würde sagen, Papa oder Schwiegerpapa, du, ich habe gerade, wir haben so eine Krise, wir brauchen unbedingt, könntest du uns 1000 Euro geben? Ich glaube, beide würden sagen, okay. Der Unterschied ist nicht, dass ich wertvoller bin als du, sondern dass ich Sohn bin und Schwiegersohn bin. Und bei Gott ist es genau dasselbe. Gott liebt dich genauso wie mich, aber solange du nicht sein Sohn, seine Tochter bist, ist eine Barriere zwischen euch, die ihn gar nicht an dich ranlässt. Weil du bist Sünder, wenn du Jesus noch nicht kennst und er deine Sünden für dich übernommen hat, dann bist du Sünder und diese Barriere ist eine Sicherheitsmaßnahme Gottes, damit du nicht sofort stirbst. Verstehen wir manchmal nicht, aber Gott ist sehr heilig. Und er ist machtvoll, mehr machtvoll als eine Atombombe. Und wenn jemand in seine Nähe kommt, der noch in Sünde ist, der hat keine Sekunde zu leben, versteht ihr? So sagt uns schon Mose und Abraham, wird Gott uns dargestellt. Und im neuen Bund ist es eine Schutzmauer um uns rum, die sagt, hey, triff erst eine Entscheidung. Das einzige Gebet, was Gott hört von jemandem, der noch nicht von neuem geboren ist, wie Johannes das in Johannes 3,16 sagt, ist das Gebet des Sünders. Und das ist eben genau das. Jesus, ich habe Mist gebaut in meinem Leben und ich kriege das allein nie unter die Füße. Aber Herr, du hast gesagt, dass du die Sünden aller Welt getragen hast am Kreuz. Und ich bitte dich jetzt um Vergebung. Ich bringe dir alle meine Schuld. Bitte nimm sie weg und mach mein Leben neu. Ich möchte von heute an dir gehören, Herr. Und ich glaube an dich. Du bist Gottes Sohn. Vergib mir, Herr. Das ist alles, was den Unterschied macht zwischen Fremdem und Sohn oder Tochter. Und genau das möchte ich jetzt anbieten, wir werden das in jedem Gottesdienst tun. Bitte steht doch mit mir auf. Dieses Gebet ist kein Zauberspruch, aber es ist eine Entscheidung, wenn sie von Herzen kommt. Und diese Entscheidung ist in der Lage, ein Leben vollständig zu verändern. Es war eine Entscheidung vor 21 Jahren, die mein Leben vollständig verändert hat. Und ich habe sie nie, nie, nie bereut. Und wer das sprechen möchte, auch das zweite, dritte oder 110. Mal, der ist eingeladen, das nachzusprechen. Aber bitte von Herzen, denn sonst hat es keine Bedeutung. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. An meiner Stelle. Und so bitte ich dich, vergib mir. Nimm alle Schuld von mir. Ich kann sie nicht tragen. Und ich kann sie nicht wieder gut machen. Und darum werfe ich all meine Schuld auf dich, Herr. Vergib mir. Und mach mich heil. Rette mich, Jesus. Und gib mir einen neuen Start. Von heute an bist du der Herr meines Lebens. Führe mich. Dir allein will ich folgen. In Jesu Namen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt, und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.ccclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.